Herzlich willkommen zur 74. Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und mit dabei als Co-Host ist der Strategieexperte, einer, der StarCraft blind spielt, wo es zwei schon drei Motoren gespielt hat, also wirklich weiss, wie sich RTS-Spiele spielen. Darum ist er heute dabei, der Thomas Seiler Akasoli.
Salli zusammen.
Wie ihr schon gehört habt, es geht um ein RTS, aber da dazu mehr in der Gamers Lounge. Willkommen zurück in der Gamers Lounge. Heute geht es um Ruse. Das ist ein RTS, ein Real-Time-Strategiespiel, entwickelt von Eugene Systems. Die haben bis jetzt nur RTS-Spiele gemacht, aber nicht so bekannte. Also ich habe keins kennt. Publisher ist Ubisoft. Rausgekommen ist es auf dem PC, auf der Xbox 360 und auf der PlayStation 3. Getestet ist es auf der PS3 worden von dir. Ich habe mal kurz Beta auf der PC auch gespielt, aber es ist echt ziemlich genau gleich. Rausgekommen ist es am 10. September 2010 und ist ab 16. Aber jetzt sag uns, um was geht es in diesem Spiel?
Ja, das Spiel spielt im Zweiten Weltkrieg. Von dem her gesehen ist es eine Story, die wir alle schon bis zum Erbrechen gesehen haben. Eigentlich, dort ist nichts Neues. Das deckt so etwa den Zeitraum vom Afrika-Feldzug von den Nazis ab bis circa zum Fall von Berlin. Also so 1940 bis 1945. Wir kommandieren unsere Einheiten als Major Joseph Sheridan, das ist unsere Hauptperson. Das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen, haben sie noch eine Liebesgeschichte und eine Spionstory rundum gebaut. Der Spion, der Prometheus, ist eigentlich auch der rote Faden vom Spiel, weil der spioniert für die Nazis und erzählt denen immer brühwarm, was die Alliierten machen. Und dadurch bekommen wir immer auf den Sack. Und wir wollen natürlich herausfinden, wer das ist.
Das Spiel ist also historisch nicht akkurat.
Nein, also die Showplätze und so und die Einheiten schon einigermaßen, aber sonst hat es einfach noch, hey, sie halt noch etwas dazu gedichtet, dass man ein bisschen Spannung hat.
Was spielt man da? Was ist taktisch? Was hat es für Einheiten? Wie funktioniert das? Komm, sag mal.
Zweite Weltkrieg, Einheiten, da so halt die Deutschen, die typischen Panzer wie Tigerkönig, King Tiger und Panther und wie sie alle geheissen haben und German Panzers bei den Engländern, bei den Amerikanern. Das ist eigentlich alles das, was die Fans aus dem Genre schon kennen. Was sie aber jetzt hier, wie der Titel vom Spiel sagt, neu reingebracht haben, sind die Ruses, also die Kriegslisten, die man bringen kann. Die sind sehr wichtig, dass man überhaupt vorwärts kommt. Die gibt es etwa so in vier Geschmäcker, würde ich sagen, so vier verschiedene Typen von diesen Listen. Die kann man einerseits einsetzen, um Sachen zu verbergen, was man selber gerade macht. Umgekehrt, um herauszufinden, was der Gegner versucht zu machen, zum Beispiel mit dem Spion, dann sieht man Truppenbewegungen vom Gegner. Man kann auch Sachen antäuschen oder imitieren, so tun, als ob wäre jetzt da irgendwo ein riesen Flugplatz, dabei ist es nur ein Attrappe. Und man kann auch die Gegner schwächen bzw. die eigenen Stärken, indem die eigenen Truppen zum Beispiel viel fanatischer kämpfen oder dass die gegnerischen Truppen irgendwie in einen Angstzauber beworfen werden, dass sie ein bisschen weniger gut kämpfen. Das ist dann so ein bisschen das Science-Fiction-Element bzw. auch die Idee von diesen Listen, die eigentlich neu ist in diesem sonst eigentlich eher normal gehaltenen RTS-Spiele.
Wie muss man sich es optisch vorstellen? Was erwartet einem da?
Im Prinzip flüssiger Zoom von 2D horizontaler Ansicht. Der sieht es ein bisschen schachbrettmässig aus, hätte ich gleich gesagt, bis runter zoomen auf Einheiten. Also nicht gerade, dass man sie riesig im Bildschirm sieht, aber man sieht ja doch, wie sie sich bewegen, wie sie schiessen, wie sie beschossen werden und so. Das ist noch ein recht cooler Mechanismus, wenn man das auch ein bisschen rumzoomen. Weil in der 2D, in der Brettansicht, hat man halt viel mehr Übersicht. Und da werden die Einheiten auch symbolisch dargestellt, so mit einer Art wie Pokerchips. Je mehr das aufeinander gestapelt sind, desto mehr Einheiten sind es. Und an der Form und an der Farbe von diesen Chips kann man noch erkennen, was für Art von einer Einheit das ist. Mhm.
Du hast jetzt gesagt, Brettspiel hat ein bisschen etwas Strategisches, oder? Das stelle ich mir so vor, so ein alter General, der hat so seine Zinssoldaten und schiebt jetzt die so links und rechts hin und her. Oder wer mal im Schweizer Militär war, ich weiss, das gibt es auch tatsächlich so Sachen. Ist das da auch so? Ist da Strategie wichtiger als vielleicht das Micromanagement von der einzelnen Figur?
Ich habe das Gefühl, sie haben es deutlich stärker gewichtet, weil man hat gar nicht so viele Möglichkeiten zum Micromanagement machen von den einzelnen Figuren oder Truppen. Also man kann zum Beispiel einer Einheit nicht sagen, sie soll jetzt irgendetwas verteidigen. Mhm. Man kann sie einfach in ein Dörfchen hineinsetzen und dann greifen sie automatisch alles an, was kommt.
Okay, das ist vielleicht aber auch nicht immer clever, oder?
Ja, unter Umständen ist es nicht gerade immer wünschenswert. Der Computer macht es aber eigentlich recht schlau. Ah. Also es ist nicht so, dass sie dem mit, wenn man jetzt zum Beispiel Infanterist, der hat die Fähigkeit, dass sie Hinterhalt legen können. Entweder in einem Wald oder in einer Stadt drin. Und wenn man die in eine Stadt reinsetzt, und dann schießt sie vielleicht auf einen Panzer, der aber eine Einheit, die kann noch abhauen, dann säckeln sie denen nicht hinten nach. Also sie bleiben dann schon am Ort und Stelle. Also so dumm sind sie nicht. Aber für die, die das Micromanagement machen wollen, solche Leute soll es ja geben, da hast du relativ wenig Potten. Also es ist schon mehr auf Strategie ausgelegt. Und halt auf aufklären und herausfinden und täuschen, was der Gegner macht und die Schwächen dann auszunutzen.
Okay, das klingt auch sehr interessant. Das ist vielleicht auch ein Zugeständnis, weil man sie auf Konsolen rausgebracht hat. Da hat man keine Tastatur. Und da kommt man halt eben StarCraft in die Tastatur. Ich habe 1000 Knöpfe, ich habe Einheiten auf Tasten 1, leg auf 2, auf 3, auf 4, auf 5 und. Wie ist das da gemacht? Wenn du hast Panzer erwähnt, Soldaten, es gibt ja noch Flüger und so. Es gibt also wirklich verschiedenste Einheiten. Wie managt man die?
Ja, Artillerie, Flügerabwehr und alles. Ich finde, es ist halt auf einen Controller angepasst. Und für mich ist es ein bisschen zu wenig. Mit dem Controller ist es ein bisschen zu wenig genau. Weil man hat eigentlich nur die Möglichkeit, einfach mit dem R2, glaubt, zieht man einfach ein Kreisli auf der Map und dann werden automatisch alle Einheiten ausgewählt, die in diesem Kreis innen sind. Egal, welcher Typ das es ist. Das ist einfach alles, was dort gerade reinkommt, wird ausgewählt. Oder man kann eine einzelne Einheit anklicken mit einem Quadrat, glaubt, und dann werden einfach alle Einheiten vom gleichen Typ ausgewählt. Wenn man Panzer und Infanterie hat, klickt man den Infanterist, dann hat alle Fußgänger ausgewählt, oder? Ich hatte zwischendurch schon ein bisschen Mühe gehabt, weil ich bin mir selber gewarnt, wie du erzählt hast, dass man so Shortcuts hatte und auf Alt F1 hatte ich die erste Schlachtgruppe und F2 die zweite gehabt. So etwas habe ich wirklich vermisst.
Also das schnelle Hin- und Herschalten geht nicht so gut.
Ja, weil eben, man muss ja selber zoomen. Also sobald sich das Ganze ein bisschen ausbreitet auf der Karte und vielleicht wirklich zwei Flanken hat, dann muss man dann auch selber hin und her scrollen oder raus scrollen und am richtigen Ort wieder rein scrollen. Mhm. Also man kann keine optischen Waypoints setzen in dem Sinn, wo man her springen
könnte. Ist es denn überhaupt nötig, dass man wirklich die ganze Zeit hin und her springt und wirklich dann wieder schaut, oh, lauf dort hin, oh, schieß aber jetzt auf den...
Vermutlich wäre es nicht nötig, aber wir müssen einfach gewarnt, so zu spielen.
Aha, okay. Aber sie schiessen dann zum Beispiel auch selber automatisch und
ja, so. Ja, sie verteidigen es automatisch, sie greifen automatisch an und sie machen auch nicht so Blödsinn wie hinten nach in Säcken machen es zum Beispiel auch nicht. Mhm. Man kann es wahrscheinlich problemlos so spielen, aber mit Micromanagement kann man vielleicht noch die eine oder andere Finesse ein bisschen mehr rausholen. Kann man auch das Terrain besser ausnutzen, wenn man die einzelnen Einheiten selber platzieren. Weil das ist noch ein cooles Feature, das ich gefunden habe. Jede Einheit hat im Prinzip eine Sichtweite und eine Schussweite. Das wird durch zwei unterschiedlich farbige Kreise dargestellt. Und wenn man die auswählt, dann sieht man gerade, wie weit sie sieht oder ob sie jetzt, wo dass man an einer Stadt durch sieht, ob sie jetzt auf die Straße schiessen können oder nicht. Und dann macht es unter Umständen schon Sinn, wenn man ein bisschen Micromanagement macht. Vor allem, wenn man eine gute Verteidigungsposition jetzt zum Beispiel probiert aufzubauen. Weil die Missionen sind dadurch schon recht abwechslungsreich. Also es ist nicht immer das Gleiche.
Kann man dann auch Sachen kombinieren? Hast du irgendwelche Aufklärer und die helfen jetzt anderen, dass man dann vielleicht weiter sieht oder dass die einem sagen, hey, da vorne ist etwas, du kannst jetzt weiter schiessen oder so?
Das ist nicht ein Dürfen, das ist ein Müssen in diesem Spiel, ohne Geiznis. Weil Aufklärung ist wirklich eigentlich das Wichtigste in diesem Spiel. So jetzt als Beispiel, wir haben eine Stadt, hinter der Stadt sind Gegner. Und wir haben eine Artillerie, die eigentlich könnte herschiessen. Aber solange dass man den nicht sieht, kann man nicht drauf schiessen. Punkt. Das heisst, man muss entweder eine Aufklärereinheit herbringen, die die sieht, oder irgendeine Liste anwenden, die die entdecken, dass man sie dann unter Beschuss nehmen kann. Also das ist schon sehr wichtig, dass man die Truppen einigermaßen ausgewogen zusammenstellt. Also mit nur Panzer oder mit nur Infanteristen wird man nie eine Map gewinnen.
Okay, also das ist nicht so wie Command & Conquer, ich fahre einfach irgendwo durch, habe den Fog of War, den ich einfach aufdecke und wenn ich mit vielen komme, bretsche ich einfach alles weg.
Nein, weil vor allem mit der Singleplayer-Campaign ist man doch eher, hat man eher immer zu wenig Ressourcen im Vergleich zu dem, was im Computer zur Verfügung steht.
Apropos Ressourcen, wie ist das da? Muss ich Tiberium abbauen? Oder wie sieht das aus?
Ich weiss nicht, wie Sie sich das in echt vorstellen, aber auf der Map hat es einfach schon verschiedene Versorgungsdepots. Da kann man irgendeinen Engineer herschicken, der tut das erobern und von dann an fahren einfach Lastwagen mit Geld zum eigenen Hauptquartier oder zum nächstgelegenen Hauptquartier und bis einfach leer ist. Also ich weiss nicht, ob da einfach so Tresoren verteilt sind, wo man sich bedienen kann. Oder man stellt halt gerade die eigene Fabrik her, die Geld herstellt.
Also man kann auch Gebäude bauen, aber es sind weniger als zum Beispiel bei Command & Conquer, oder? Weil dort hat man ja teilweise wirklich riesen Lager gebaut, wie Mäuerchen bauen.
Und nein, das hat man hier weniger. Also im Prinzip gibt es die einzelnen Fabriken für die einzelnen Einheiten herzustellen. Für Flugzeuge braucht man einen Flugplatz. Und dann gibt es noch ein, zwei Spezialgebäude für Prototypen zu bauen, aber nicht, dass wir jetzt da einzelne Wachtürme oder so müssen aufbauen oder Mäuerchen ziehen, so detailliert ist es nicht. Ob schon, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Verteidigungsbunker zu bauen, aber es ist schon nicht auf dem Niveau, wie du es jetzt vom Command & Conquer kennst.
Wie sieht es aus mit dem Multiplayer? So Spiele machen ja immer Spass, wenn man mit anderen zockt.
Ja, ich gebe es zu, Multiplayer gegen menschliche Gegner habe ich nie gespielt, weil ich Angst hatte, dass ich einfach nur auf den Sack bekomme.
Hat es kein Matchmaking oder so?
Irrtum vorbehalten gibt es ein Ranking, also es gibt einmal ein integriertes Ranking-System online, doch. Aber ich weiss nicht, ob es einfach nur die Ränge mitzählen oder ob es auf das Matchmaking einen Einfluss hat, das kann ich nicht sagen, da ich es nie gespielt habe. Und dann gibt es noch Standardversion leider nur zwei Koop-Missionen, wo man online Koop kann spielen, die wir zusammen auch probiert haben.
Aha.
Und die war also nicht ganz einfach gewesen. Wir haben es in mehreren Anläufen nicht geschafft.
Ja, stimmt, ja.
Also da habe ich das Gefühl, ist erstens der Computer ein bisschen schlauer als im Singleplayer und zweitens tun sie einem noch ein bisschen mehr einschränken, weil sie das Gefühl haben, mit zwei Menschen ist man sowieso viel besser.
Genau, was dort ja interessant ist, dass du einen Teil von der Streitkräfte steuerst und ich einen Teil. Also ich habe ja in dem Fall zum Beispiel können sagen, ich baue Panzer und du hast mir so Flak und so Luftsachen
und Flüger können machen. Ja.
Ich habe nicht alles können bauen und du aber auch nicht. Wir mussten wirklich zusammenarbeiten.
Auf das Wort Koop haben sie da schon so sehr viel Wert gelegt. Da muss man zusammenarbeiten, weil sonst geht es gar nicht.
Das muss ich sagen, ist eigentlich sehr spassig. Das Ganze wird ja auf der PS3 noch mit von Move supportet, auf der Xbox leider nicht mit Kinect. Für das ist das Spiel wohl zu früh rausgekommen. Move, das ist ja die Motion-Control-Sache für PlayStation 3. Das spielt sich dann halt wie eine Maus. Man hat einen Mauszeiger auf dem Bildschirm und kann dann durch das ein bisschen schneller zwischen den Einheiten hin und her switchen. Weil man natürlich wirklich sagen, ah, du klick die an, fahr mit der dort vorne. Sonst ist alles mehr oder weniger gleich. Die Tasten sind gleich beleidigt. Das Zoomen ist vielleicht der einzige Schwachpunkt in der Motion-Control-Steuerung. Da kann es passieren, dass man beim Ein- und Rauszoomen irgendwie seine Einheiten plötzlich nicht mehr sieht. Also das ist nicht in dem Sinne der Grafikfehler, sondern dass man einfach noch jemand anders hinzoomt, wo man gar nicht so wollte in der Hektik, weil man mit dem Mauszeiger dorthin gezeigt hat. Das kann man lösen, indem man es mit einem Mix mit dem Controller und Motion Control spielt. Das geht auch. Aber es ist relativ gut. Man kann mit so einfachen Bewegungssteuerungen, so Gesten, so wie zwischen nach links oder rechts, kann man eben auch zwischen verschiedenen Sachen hin- und her schalten. Wer Motion hat, soll das mal mit Motion spielen. Also wenn er sich Spiele holt. Da kommt natürlich die abschließende Frage, wenn er sich Spiele holt. Soll er sich's holen? Was ist dein Fazit?
Ja, ich habe ehrlich gesagt zuerst zum 3,5 tendiert, weil man einfach gewisse Sachen, weil ich ein bisschen Mühe hatte damit, oder weil es gewisse Elemente hat, die fehlen, die ich aus RTS kenne, wie die eigenen Truppen haben. Zum Beispiel, da hast du kein Erfahrungssystem für die. Also man kann nicht irgendwie die eigenen Soldaten aufleveln. Handkehrum, die Singleplayer-Campaign ist so extrem lang, da gibt es wirklich viel Spielspass drinnen, das ist abwechslungsreich. Man kann, Multiplayer ist robust, so von dem, was ich jetzt gelesen habe, das muss ich halt nachplappern, weil ich es selber nicht gespielt habe. Und das Spiel wird immer noch gepflegt, es ist ja kürzlich wieder DLC rausgekommen. Darum kann ich eigentlich mit gutem Gewissen schon ein 4 geben.
Okay, ja, das klingt nicht schlecht. Also ein bisschen Ein Casual-Spiel und ein RTS-Game mit ein bisschen strategischem Ansatz, wo vielleicht nicht jedes Game hat.
Ja, mit Finessen, wo sich die guten Spieler schon von der Masse können abheben.
Okay, dann danke dir für die ausführliche Erklärung zu Raus. Dann hören wir uns in Kürze wieder, dann mit einem weiteren Action-Kracher. Was genau werden wir dann hören? Bis dahin, schöne Zeit. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.